Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode zu Finanziell Glücklich. Ich freue mich riesig, denn ich habe heute einen ganz spannenden Gast. Herzlich willkommen, Dr. Klaus Möller, Vorstand der Defino Institut für Finanznorm AG. Hallo Klaus.
Hallo Katrin, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich riesig und wir haben heute ein spannendes Thema, nämlich die DIN-Normen, wo wir gleich eintauchen werden, jawohl, wo ich ja schon mal kurz auch drauf eingegangen bin, aber wo wir das Thema nochmal mit einem richtigen Experten vertiefen wollten. Und um auch volle Transparenz zu gewährleisten, sage ich auch nochmal ganz kurz, dass ich mich auch sehr freue, dass ich im Kuratoriumsvorstand der Defino Institut für Finanznorm AG bin. Da freue ich mich
wie
auch.
Wie wir uns erst freuen.
Ja. Und genau, so viel dazu. Und du darfst auch gleich noch ein paar Worte mehr zu dir sagen, beziehungsweise da würde ich dich sogar drum bitten. Aber zunächst mal die Frage an dich. Was bedeutet finanzielles Glück für dich, beziehungsweise wann bist du finanziell glücklich?
Ich bin dann finanziell glücklich, wenn ich an die Finanzen nicht denken muss. Das heißt also, wenn ich das Gefühl habe, dass alles so weit geregelt ist, dass ich nachts gut durchschlafen kann, ohne dass mich irgendwann der Gedanke weckt, ui, wie soll das jetzt eigentlich funktionieren, wenn, keine Ahnung, die große Gebäudeversicherung am Ende des Jahres kommt, wenn dies oder jenes passiert. Das heißt also, wenn die Dinge entspannt in Ordnung sind und man auch nicht, ich weiß, da lamentiert man gerne auf sehr hohem Niveau, aber wenn man bei der einen oder anderen kleineren Anschaffung, dem einen oder anderen kleineren Luxus auch nicht immer überlegen muss, geht das jetzt, funktioniert das noch oder so.
Das kann ich gut nachvollziehen und ich glaube, das können viele gut nachvollziehen, nämlich ja, die Finanzen, es geht gleichzeitig um Finanzen und gleichzeitig auch gar nicht, weil wenn sie im Hintergrund sind, ne, ja, dann kann das wahre Leben ja stattfinden. Ja.
Die Finanzen sind ja immer nur Instrument für was, genau, für das wahre Leben, ja, sich leisten zu können, mit Partner, Familie das ein oder andere zu unternehmen, ja, sich einen schönen Rahmen fürs Leben zu gestalten, den Hobbys nachzugehen, denen man nachgehen möchte. Und wie gesagt, ich rede jetzt nicht von Luxusjachten oder so einem Gedöns, sondern auf einem ordentlichen Niveau. Mhm. Genau, ohne dass die Finanzen immer Thema sind, immer in Gedanken, in Überlegungen eine Rolle spielen müssen, ein einigermaßen gutes Leben leben zu können.
Ja, ja. Und um das zu gewährleisten, ist es ja oftmals sinnvoll, die eigenen Finanzen mal zu analysieren. Und schon sehr früh,
als ohne das geht's nicht.
Genau, ne? Man muss ja erstmal wissen, wo steht man überhaupt, wo möchte man hin. Und schon sehr früh, als wir uns kennengelernt haben, hast du da eine Analogie gebraucht, nämlich den Bluttest.
Und das finanzielle Blutbild, genau.
Genau, das finanzielle Blutbild. Und wenn man jetzt auf das Medizinische schaut und man geht zum Arzt und lässt ein Blutbild machen, dann kann man sich darauf verlassen, dass man eine einheitliche Analyse bekommt.
Genau. Das fällt nicht unterschiedlich aus, ob der Arzt das in Labor A, B oder C gibt und jeder Arzt kann die Blutbilder, die von einem anderen Arzt kommen, deshalb auch lesen und verstehen, kann damit was anfangen und seine Schlüsse draus ziehen.
Ja, wie ist es bei Finanzen?
eben nicht so.
Genau, 10 Finanzberater, 10 Meinungen.
So etwa, ja, nicht nur 10 Meinungen. Also ich möchte da an der Stelle auch klar, um beim Vergleich zur Medizin zu bleiben, differenzieren zwischen tatsächlich Blutbild als Teil der Diagnose und der Therapie.
Ja.
Auf der anderen Seite. Und ich bin durchaus der Meinung, dass bei Therapie Meinungen, Vorlieben, subjektive Komponenten wie, um Gottes Willen, Herr Doktor, ja, keine Operation oder so, ja, halte ich nicht aus. Oder ich bin so wichtig, ja, hier nicht lange manuelle Therapie oder so unters Messer, in 14 Tagen muss ich wieder auf meinem Chefsessel sitzen oder so. Ja, also da können auch subjektive Komponenten und Meinungen eben eine Rolle spielen. Bei der Diagnose eben nicht, kann es eigentlich, ich weiß auch nicht, ob das in Medizin immer gewährleistet ist, aber kann es eigentlich nicht zwei Wahrheiten geben. Ja. Und das haben wir in der Finanzberatung durchaus sehr ausgeprägt. Klar, dass und wenn ich über Finanzen rede, dann denke ich da sehr ganzheitlich. Ja, ich finde die Trennung, die wir da ja übrigens auch in der Gesetzgebung teilweise haben, zwischen auf der einen Seite Banken, auf der anderen Seite Versicherungen, Finanzvertrieben und so weiter und so weiter, dass die künstlich ist. Und aus Kundensicht, wenn ich Finanzen betrachte, dann betrachte ich Themen, die wir üblicherweise Banken zuordnen, wie Liquidität, Sparen und so weiter und weiter. Anlage ganz genauso und was die Priorisierung anbelangt, durchaus völlig durchmischt mit Versicherungsthemen. Aber die Protagonisten der unterschiedlichen Systeme haben natürlich auch in ihren Analysen immer ihre Schwerpunkte im Vordergrund. Ich hatte vor ein paar Monaten eine nette Diskussion mit Direktoren einer Versicherungsgesellschaft, die durchaus aufgeschlossen waren gegenüber dem Thema DIN, aber mir dann doch die Frage stellen, wo ist denn der Unterschied zwischen dem, was wir machen und was in der DIN-Norm steht? Wir arbeiten doch auch ganzheitlich. Habe ich gesagt, ihr arbeitet nicht ganzheitlich, jedenfalls nicht nach meinem Verständnis. Ja, wieso denn nicht? Und dann habe ich diese Direktoren, die, naja, zusammengenommen bestimmt 250 Jahre Berufspraxis auf dem Buckel hatten, gefragt, wer von euch hat jemals in seinem Leben im Kundengespräch das Thema Liquidität, Liquiditätsreserve auf der Tagesordnung gehabt? Ja, und dann war betretenes Schweigen im Raum, ja, natürlich nicht. Ja, das hat ein Versicherungsvertreter, also als Vertreter einer Versicherungsgesellschaft, nicht im Plan.
Ja, aber genau das ist ja der Punkt, ne? Also da spielen natürlich ganz oft Vertriebsinteressen eine Rolle, was ja auch grundsätzlich legitim ist. Ja, und wenn eine Liquiditätsreserve dann nicht mit einem Produkt verbunden ist, dann fällt die vielleicht mal hinten runter. Aber wenn man das Ganze kundenorientiert aufziehen möchte und wirklich kundenorientiert ganzheitlich betrachten möchte, ist die Liquiditätsreserve, eiserne Reserve, Notgroschen, ne, nennen wir es, wie wir es wollen, etwas ja mit am wichtigsten für die Kundinnen und Kunden. Ne?
In der Tat, ich meine, was du ansprichst und was wir kritisieren, ist ja in anderen Branchen ganz genauso. Ja, also wir erwarten ja auch vom Autohändler nicht, dass er einen erst fragt, ob der Kühlschrank auch voll ist. Ja, so dass es Vertriebsinteressen gibt, dass die Leute, die bestimmte Produkte zu verkaufen haben, eben ihre Produkte bewerben und nicht die anderen, ist völlig okay. Nur ich finde, ob ich Käse oder Wurst im Kühlschrank habe oder ob das Auto ein paar PS mehr oder weniger hat, ist nicht von so entscheidender Bedeutung für das Thema Glück, wie ob meine Gesundheit in Ordnung ist. Das kann einen ja auch verdammt unglücklich machen, wenn das nicht der Fall ist oder ob meine Finanzen geregelt sind. Das sind zwei Themen, die von so grundlegender Bedeutung sind, Anders, ob ich die ein bisschen bessere Bohrmaschine oder weniger gute Bohrmaschine habe oder so, das habe ich ganz schnell vergessen. Ja. Und deshalb glaube ich auch, dass den Repräsentanten dieser beiden Systeme, des Finanzsystems und des Gesundheitssystems, den Menschen gegenüber eine ganz besondere Bedeutung und Verantwortung zufällt.
Und ist es aber dann nicht umso wichtiger, das ganze Thema auch mit dem Thema Finanzbildung zu verknüpfen? Denn aus meiner Sicht ist es sehr, sehr hilfreich, wenn das Thema Finanzbildung und Vertrieb getrennt ist. Das heißt, erstmal gibt es eine unabhängige, ganzheitliche Finanzbildung, ja, um die Menschen auf Augenhöhe zu bringen mit dem Berater. Und die können dann auch sagen, ja, nee, Liquiditätsreserve habe ich auf dem Schirm oder ich weiß es, für mich habe ich auf dem Schirm. Und dann habe ich natürlich mit Hilfe der DIN-Normen, wo wir jetzt auch gleich gerne ein bisschen tiefer einsteigen können, natürlich schon selber diese ja, Analyse vor Augen oder ich kann zumindest danach fragen, ja, wenn ich weiß, dass es die gibt. Und habe dann im Grunde doch einen ganz anderen Ausgangspunkt, wenn es letztlich dann um die Umsetzung geht, also um Produktberatung, um aus Sicht der Finanzdienstleister Vertrieb. Ja, wenn ich einen aufgeklärten Kunden habe, dann ist es natürlich für beide Seiten aus meiner Sicht ein Vorteil. Wie siehst
ja,
du das?
Unbedingt. Unbedingt. Ja, natürlich kommt der Finanzbildung da eine ganz wichtige Rolle zu und der werden wir in unserer Gesellschaft überhaupt nicht gerecht. Ja. Da muss ja ganz viel passieren. Aber weil wir das Thema DIN-Normen ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben. Es muss in die Finanzbildung genauso wie in die Finanzberatung ein Stück mehr Neutralität und Objektivität rein, als das bisher der Fall ist. Leider wird Finanzbildung im Land, zumindest in weiten Teilen, ja auch von Personen betrieben, die ein vertriebliches Interesse haben. Ja. Da werden auch Themen gehypt, die gerade im Moment besonders hip sind, attraktiv sind, weil man mit denen Reichweite erzielen kann. Ja, also Reichweite ist bei Finanzbildung das ganz große Thema, so scheint mir, und nicht qualitativ hochwertige, objektive, neutrale Informationen zu liefern, die dann wirklich auch möglichst zu allen Themen oder zumindest durch eine gewisse Ausstattung an Grundlagenwissen die Verbraucherinnen und Verbraucher mehr auf Augenhöhe mit den Beratern bringt.
Ja, auf jeden Fall. Bevor wir da nochmal tiefer reingehen, vielleicht nochmal sozusagen eine Schleife jetzt zu den DIN-Normen. Und in dem Zusammenhang, ich habe dich als Experte für DIN-Normen in der Finanzbranche vorgestellt, das ist nicht ohne Grund. Sag uns doch mal, seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema? Warum giltst du als Pionier in dem Bereich? Und ja, so einen Rundumschlag zu deiner jüngeren Historie.
Nun, ich habe im Jahre 2011 dieses Thema angenommen, adoptiert sozusagen. Defino war ja ursprünglich mal ein hausinternes Projekt des Finanzvertriebes Formax, wo man im Jahre 2007 als ziemlich schnell aus vier ganz unterschiedlichen Vertrieben mit ganz unterschiedlichen Qualitätsniveaus und Unternehmenskulturen, viele Menschen zusammengekommen waren als Berater, auf die Idee kamen, wie, glaube ich, aus großen Unternehmen wie MLP, ABB und anderen nicht hätten organisch rauswachsen können. Das war nicht nicht evolutionär, sondern schon ein Stück weit revolutionär, zu sagen, so, wir wollen jetzt einen Standard begründen, damit die hier nicht alle so weitermachen, wie sie das bisher gelernt hatten. Sonst wird das nie ein Unternehmen. Wir legen jetzt klare Standards fest, insbesondere eben für die Finanzierung. Bestandsanalyse der Kunden. Und damals war man da fest von überzeugt, das wird irgendwann der größte Vertrieb Deutschland sein. Alle werden sich daran zu orientieren haben, deswegen deutsche Finanznorm. Und die Namensgebung hat er natürlich auch ein bisschen geprägt. Im Unternehmen ist es dann nicht lange so richtig gut gegangen und dann wurden auch die Mittel knapp und dann wurde dieses Projekt sozusagen verselbstständigt, weil man sagt, naja, Normen gehören ja nicht einem Unternehmen, sondern der ganzen Welt. Also lauft ihr mal und in dieses lauft ihr mal bin ich dann auch mit eingestiegen, weil ich die Idee, den Grundansatz ja verglichen jetzt auch nochmal mit dem Blutbild, finanziellen Blutbild, dass eben ein Kunde von 10 unterschiedlichen Beratern nicht 10, sondern ein Analyseergebnis, nicht Beratung, nicht Konzept, nicht Lösung und so weiter, ja, sondern Analyseergebnis, eine Diagnose bekommt. Diese Idee fand ich damals 2011 schon begeisternd. Ja, wenn wir heute von Individualität reden in der Branche, dann ist das ja immer noch mehr Individualität im Sinne von Beraterauthentizität, Selbstverwirklichung und so weiter und nicht Individualität des Kunden abzubilden. Ja, um beim Blutbild zu bleiben, was wir machen in der Beratung, das ist ja mehr wie wenn im Labor, im Medizinlabor, der Laborant über deinem oder meinem Reagenzglas mit Blut drin sich mal in den Finger piekst, ja, und von sich da ein paar Tröpfchen reintut, weil er der Meinung ist, ich muss doch da irgendwie auch drin vorkommen, was ist mein Job wert, wenn und so weiter und so weiter. Also ich fand die Idee damals faszinierend. Wir haben dann die Logik, die wirklich in großartiger Weise von den deinen Professoren, Kollegen Klaus Jäger, der leider 2018 verstorben ist, der hat also die Fertigstellung der Norm gar nicht mehr miterlebt und Hermann Weinmann entwickelt worden war, zu der wir eine Software hatten, zu der wir ein Ausbildungssystem hatten, haben wir über den Markt getragen und haben festgestellt, so wird das nichts, weil es war eben eine Logik, eine Analyselogik, die neben ganz, ganz vielen anderen von Telis, das Sparkassenfinanzkonzept, die genossenschaftliche Beratung und neben ganz vielen Logiken stand. Und wir haben damals gesagt, wenn wir wirklich irgendwann, ob ich das noch erlebe, weiß ich nicht, dahin kommen wollen, dass ein Verbraucher, eine Verbraucherin dieselbe Analyse bekommen hat, dasselbe Analyseergebnis erhalten hat, egal ob sie oder er jetzt eine Allianzagentur oder eine Sparkassenfiliale oder das Büro, die Geschäftsstelle eines Finanzvertriebs verlässt, dann müssen wir sehen, dass wir unsere Logik über die anderen erheben. Und dann sind wir tatsächlich im Dezember 2012, da war Professor Weinmann auch mit dabei, zum Deutschen Institut für Normung gefahren und haben da unsere Idee vorgestellt, einer DIN-Norm für die Finanzanalyse von Privathaushalten. Das war tatsächlich im Jahre 2012, Ende des Jahres 2012.
Was ist die DIN? Jetzt, wenn jemand uns zuhört, dann hat er wahrscheinlich DIN A4 schon mal gehört, DIN ja. A3, so Geschichten. Aber fass doch nochmal kurz zusammen. Wo seid ihr da hingefahren?
Ja, wir sind gefahren zum Deutschen Institut für Normung, e.V. DIN ist eine Institution, die besteht seit 2017 im Ersten Weltkrieg gegründet, damals um Waffenproduktion zu standardisieren. Ja?
Wann gegründet? 1917?
1917.
Okay, genau.
1917. Ich glaub, du hast, ja. Ja, habe ich 2017 gesagt? Nee, ich meinte 1917, im Ersten Weltkrieg. Ja, damals war die Situation so, dass man Waffen, übrigens das berühmte Gewehr 0815, nicht mehr, das 0815 kommt von einem Gewehr her.
Ach, das weiß ich jetzt auch nicht. Okay.
Ja. Man hatte damals zum Trainieren nicht nur richtige Waffen, sondern eben auch Holzimitate und musste mit denen dann, ich weiß nicht wie, üben. Und 0815 hat sich dann als Begriff etabliert für eine, für eine sich ständig wiederholende Prozess, ja, also Standard. Ein bisschen despektierlich, und ich will das gleich nochmal erklären. DIN ist genau das Gegenteil von Langeweile, von Schubladen, von Einengung, sondern hat was ganz schön Befreiendes auch und eröffnet Möglichkeiten. Aber jedenfalls das Deutsche Institut für Normung ist ein staatlich gefördertes Institut, auch staatlichen Regeln unterworfenes Institut, also die können nicht machen, was sie wollen, hängt am Bundeswirtschaftsministerium, aber eingetragener Verein, also organisiert sich weitgehend selbst, hat ein Präsidium, Vorstand, wie sich das gehört, und Mitglieder, Unternehmen, wir auch, sind Mitglieder. Ich stelle das mal ein bisschen höher hier. Ja. So, und dann sieht man da hinten auch, also Defino ist DIN-Mitglied, so wie ganz viele andere Unternehmen auch. Und die Mitglieder wählen das Präsidium und also so eine richtige Vereinsstruktur. Das Deutsche Institut für Normung ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, hat in erster Linie Expertise in Moderation. Ja, natürlich haben die Leute, die da sitzen, auch Fachexpertise. Das ist aber nicht ihr wichtigstes Merkmal. Wenn sie von den Themen, mit denen sie befasst sind, nicht auch ein bisschen Ahnung hätten, dann könnten sie ihren Job nicht machen. Aber eine Projektleiterin, mit der ich sehr viel zu tun habe, die hat neben Finanzdienstleistungen zum Beispiel auch Projekte im Feuerwehrbereich. Mhm. Ja. Wichtig ist Moderation. Mhm. Ja. Wenn, als wir damals zu DIN gekommen sind, daran kann man am besten beschreiben, was DIN tatsächlich macht, ja, haben wir vorgetragen vor einer großen Runde, dem Beirat einer Abteilung. Da saßen also jetzt auch nicht in erster Linie Mitarbeiter von DIN, sondern zusammengerufene in einem Beirat vereinte Fachexperten, und die haben sich unser Thema angehört. Und die prüfen dann, wenn jemand einen Themenvorschlag zu DIN bringt, immer zunächst zwei Fragen, nämlich erstens, gibt's da schon was? Und zweitens, könnte das Marktrelevanz haben? Die Normen sind immer konfliktfrei. Es gibt nur eine Norm zum Thema Papierformate. Mhm. Es gibt nur eine Norm zum Thema Stecker, Steckdosen und so weiter. Alles andere wäre ja auch Schwachsinn. Wenn wir jetzt fünf unterschiedliche Normen für Steckdosen hätten, dann wäre ja eben genau die Erleichterung, die wir dadurch haben, dass wir, wenn wir von einer wunderschönen Kaffeemaschine im Elektromarkt stehen, uns nicht überlegen müssen, passt denn der Stecker jetzt auch bei mir zu Hause in die Steckdose, wäre ja diese Erleichterung wieder hinfällig.
Ja, genau. Ja,
muss ich sagen, okay, fünf verschiedene Stecker, korrespondiert das jetzt so, ne? Ja. Da sind wir schon beim Thema Erleichterung. Ja, wenn wir sagen, DIN A4, es ist eine Erleichterung, dass ich weiß, dass DIN A4 Papier in bestimmte Briefumschlagformate passt. Ja, groß, klein, dass übrigens diese Umschläge auch in Briefkasten passen, dass das in Drucker passt und so weiter und so weiter. Ja, das ist eine enorme Erleichterung. Mhm. Des Arbeitsalltages. Und wenn ich irgendwo hingehe und auf dem Papier steht drauf, auf der Packung DIN A4, dann weiß ich, ja, das ist da drin, das kann ich nehmen, hirnlos an Drucker gehen, in die Schublade stecken, passt, funktioniert alles. Ja. So. Also das funktioniert natürlich nur, wenn Normen konfliktfrei sind. Das heißt, wenn es zu jedem Thema nur eine Norm gibt. Das heißt nicht, dass Normen in Stein gemeißelt sind. Das heißt, wenn wir beide jetzt nach Berlin fahren würden und sagen würden, ey, wir haben eine super geile Idee für Papierformate, ja, dann würde man uns nicht gleich wieder nach Hause schicken, sondern würde man sagen, pass auf, wir haben da schon eine Norm. Mhm. Ja. Ihr könnt euch aber mit denen, die in dem entsprechenden Fachausschuss für diese Norm zuständig sind, unterhalten und euren Vorschlag da vortragen. Ja, gegebenenfalls beschließt dann der Ausschuss, die Norm zu ändern. Mhm. Ja, das passiert regelmäßig. Normen müssen alle paar Jahre, alle 5 Jahre, wenn nicht der zuständige Ausschuss in der Zwischenzeit sowieso Veränderungen, Verbesserungen dran vorgenommen hat, überprüft werden, ob es die noch dem, das ist ein wesentlicher Begriff, aktuellen Stand der Technik entsprechen und dann muss angepasst werden. Also Normen leben, nicht die Normen, die vor 100 Jahren gemacht worden sind, bestehen heute noch ganz genauso. Sie leben, entwickeln sich, passen sich permanent dem aktuellen Stand der Technik an. Und die zweite Frage, wenn also festgestellt ist, da gibt's noch nichts, ist dann, könnte das Marktrelevanz haben? Und wenn die erste Frage mit Nein, die zweite Frage mit Ja beantwortet ist, dann wird ein Ausschuss öffentlich ausgeschrieben, der sich mit dem vorgetragenen Thema befassen soll, wird eine konstituierende Sitzung einberufen und in dieser konstituierenden Sitzung wird überprüft, ob auch tatsächlich alle interessierten Kreise, wie das so schön heißt, das heißt alle, die in irgendeiner Weise von dieser Norm später als Verbraucher, als Hersteller von Produkten, als Vertrieb, als in unserem Fall jetzt IT-Qualifizierer und so weiter betroffen sein können oder einen Beitrag zu leisten haben, wie Wissenschaft, zum Beispiel Politik, ob die alle am Tisch sitzen. Und wenn ein relevanter Kreis fehlt, also nehmen wir jetzt mal unsere Finanzthemen, wenn da keine Bank am Tisch säße oder keine Versicherung oder entsprechende Verbände am Tisch säßen, keine Verbraucher am Tisch säßen, wenn eine dieser Gruppen fehlen würden, würde man das Buch wieder zumachen und würde sagen, offensichtlich gibt es kein hinreichendes Interesse an dem Thema. Das Produkt, was da am Ende rauskommt, also die Norm, wird nicht die hinreichende Akzeptanz finden, wir lassen das. Das heißt also, Heterogenität hat beim Deutschen Institut für Normung Prinzip. Das ist das Gegenteil von Hinterzimmerdiplomatie, wo man sich trifft mit Leuten am liebsten, von denen man vorher weiß, dass alle einer Meinung sind. Mhm. Ja, sondern da müssen alle Perspektiven, alle Blickwinkel, alle Meinungen zu dem Thema vertreten sein, mhm, und mitdiskutieren und sich einbringen können. Und jetzt kommt das Spannende. Und die alle müssen am Ende das Konzept, das Papier, die Entscheidung, die da auf dem Tisch liegt, im Konsens verabschieden. Ja. Und Konsens heißt Fehlen von Ablehnung. Ja, das heißt, wenn nicht eine einzelne Person, aber wenn zum Beispiel die Mehrheit eines interessierten Kreises, wenn wir jetzt meinethalben 3 Verbraucherschützer im Gremium hätten und 2 der 3 Verbraucherschützer würden sagen, wir finden das so nicht gut, dann wäre ein interessierter Kreis nicht einverstanden mit dem Ergebnis. Und dann müsste weiter gearbeitet werden, weiter diskutiert werden, bis alle interessierten Kreise mehrheitlich dafür sind. Ein spannender Prozess, ein hochgradig spannender Prozess. Wir haben am Anfang bei uns im Ausschuss, als wir damals neu gestartet sind, und das war der erste Ausschuss beim Deutschen Institut für Normung, der sich mit Finanzthemen beschäftigte. Wir waren ja alle ungeübt auch in Konsensarbeit. Und die Branche ist ja überhaupt ungeübt in Konsensarbeit. Aus Prinzip, ja. Wir hatten durchaus Krieg im Ausschuss. Also da sind die Fetzen geflogen und wir sind dann irgendwann von eintägigen Sitzungen zu zweitägigen Sitzungen übergegangen. Tatsächlich war der Grund dafür, dass wir gesagt haben, was reist man aus Heidelberg oder noch weiter nach Berlin, um da morgens um 10 Uhr anzutreten und abends um 17 Uhr wieder auseinanderzugehen und wieder nach Hause zu fahren. Dann haben wir zweitägige Sitzungen gemacht und konnten dann am ersten Tag immer ein bisschen länger bis 18 Uhr machen, am nächsten Tag ab 9 Uhr. Und dann hat man war man viel produktiver über zwei Tage hin. Das Wichtigste war aber, was wir so gar nicht bedacht hatten, aber war ein Ergebnis. Das Wichtigste war, wir haben abends zusammen gegessen, zusammen getrunken und dann im informellen Rahmen, im persönlichen Gespräch, uns zunächst mal menschlich und dann auch fachlich angenähert. Und so ist dann was ganz Gutes draus geworden.
Ja, spannend. Also im Grunde habt ihr ja dann mit eurer Vorstellung einer Norm oder einer Analyse, seid ihr zu DIN gefahren und habt gesagt, hier, wir haben hier einen Knochen, den können wir in die Mitte legen. Ja. Und dann konnten ja alle anderen, die ja auch eben ihre eigenen Analysen haben, hatten ja auch Möglichkeit, ihre Sichtweise einzubringen. Ne? Und deshalb ist
genau
es
genommen, ja genau Tage. Genommen, genau genommen, das spielt aber heute keine Rolle mehr, das ist Historie. War das damals so, dass uns Wien empfohlen hat, eine kleine Schleife zu drehen, einen kleinen Umweg zu nehmen? Es gibt, ich nenne das immer, den Bachelor unter den Normen. Ja, also die DIN-Norm ist der Master. Es gibt sogenannte DIN-Spezifikationen. Mhm. DIN-Specs und eine DIN-Spec hat nicht die Anforderungen wie eine DIN-Norm. Also es müssen nicht alle interessierten Kreise am Tisch sitzen und es muss auch nicht im Konsens verabschiedet werden. Also nochmal, wenn wir zwei eine Normungsidee hätten, ja, und wir würden das als DIN oder eine Standardisierungsidee und wir würden das als DIN-Spec anstreben und es würde ausgeschrieben und es würde jetzt übertrieben, was ich sage. Ich glaube, das funktioniert so nicht, wie ich das jetzt hier ein bisschen pointiert beschreibe. Aber es wird sich niemand für das Thema interessieren.
Ja.
Nur wir zwei. Dann würden wir zwei so lange diskutieren, wie wir uns angesehen haben, wäre auch gut. Wir hatten damals wir haben uns dann dafür diesen Weg entschieden und wir hatten dann eine Runde von etwa 20 Leuten, die da mitdiskutiert haben, viele Makler, Vertriebe und so weiter und so weiter. Aber es war zum Beispiel keine Versicherungsgesellschaft, die mit am Tisch saßen. Aber wir hatten von Anfang an die Stiftung Warentest mit dabei, die sich dafür interessiert hat. Und das war ja schon ein kleiner Ritterschlag. Mhm. Und diese DIN-Spec haben wir im Jahre 2013 entwickelt. Die war über 9 Monate hin. Die war Ende 2013 fertig, ist März, April 2014 veröffentlicht, vorgestellt worden. Und dann war da auf einmal was am Markt. Da stand DIN drauf. Ja, und das ist nun mal so, die Leute können nicht unterscheiden, DIN-Spec, DIN-ISO, DIN-EN und so weiter. Da stand einfach DIN drauf. Und dann gab es doch einige Marktteilnehmer, die ein bisschen aufgeschreckt waren und sagen, um Gottes Willen, was passiert denn da jetzt? Und dieses Momentum hat DIN dann genutzt und hat gesagt, komm, dann lasst uns doch jetzt auch gucken, ob wir nicht eben den Master machen können. Und dann hatten wir für November 2014 zur konstituierenden Sitzung für die Normen eingeladen. Und da saßen 63 Leute am Tisch.
Wow. Okay.
63 Interessierte.
Aha.
Normalerweise darf bei DIN-Ausschüssen niemand nach Hause geschickt werden. Jeder, der ein berechtigtes Interesse hat, muss mitdiskutieren können. Das ist Heterogenität. Aber wir haben dann den Ausschuss trotzdem, und das war noch XXXL, auf 37 runtergestrippt, indem die Normvertreter, die Projektleiter, die da in der konstituierenden Sitzung sagten, ey, Deutsche Bank, ihr müsst doch nicht mit drei Leuten hier sitzen. Okay. Vielleicht reicht auch einer.
Ja.
Und so waren dann am Ende wirklich 37 Organisationen, 37 Personen am Tisch, die dann von November 2000 und 14 bis November 2018 gebraucht haben, um die Normen zu verabschieden. Am Ende dieser Phase, ich kriege jetzt die Chronologie nicht mehr ganz genau hin, aber irgendwie so im Sommer, Herbst 2018 gab es dann, das ist auch noch ein wesentlicher Faktor, mit bei Normen, gibt es eine sogenannte Einspruchsphase. Dann wird das, was der Ausschuss einvernehmlich im Konsens für die bestmögliche Lösung gehalten hat, oder hält, entsprechend entschieden hat, wird der Öffentlichkeit zur Kommentierung vorgelegt. Und wir hatten, glaube ich, sage und schreibe 390 Kommentare. Also wow. Das war von 11, 12 unterschiedlichen Organisationen, dann immer eine ganze Liste. An der Stelle fänden wir besser, an der Stelle fänden wir, wenn man die Einzelkommentare alle aufeinander addiert hat, waren das, glaube ich, an 390 unterschiedliche Dinge. Und dann haben wir eine Woche lang getagt, weil, ganz spannend, jeder, der schriftlich von außen, also jeder Externe, der nicht im Ausschuss mitgearbeitet hat, eine Stellungnahme abgegeben hat, muss dann in eine sogenannte Einspruchssitzung eingeladen werden und die Möglichkeit bekommen, seinen Einspruch, seinen Kommentar auch zu begründen, persönlich zu begründen. Und dann haben wir also tagelang uns Menschen angehört, Fachleute angehört, die Kommentare dazu hatten und haben dann nochmal uns dran gesetzt. Und wir haben einen Teil tatsächlich auch eingearbeitet. Mhm. Ja, also es war zum Beispiel ein wesentlicher Hinweis, D&O, also Haftung, Manager-Haftung oder Haftung bei Ausübung besonderer Tätigkeiten. Datenschutzbeauftragte, Brandschutzbeauftragte in Unternehmen, Vorstände in Vereinen, Vorstände in Unternehmen. Ja, das sind ein Thema, von dem wir auch in unserer Diskussion die ganze Zeit davon ausgegangen wurden, das gehört in die betriebliche Sphäre. Aber es geht ja um die Haftung der Person. Also wenn ich jetzt als Vorstand von Defino Blödsinn mache, ich habe nach Beendigung meiner Tätigkeit noch 10 Jahre bei Geschäftsführern, sind das 5 Jahre nach Haftung. Das heißt, 10 Jahre, nachdem ich den Job hier verlassen habe, kann irgendjemand, ein zukünftiger Aufsichtsrat, kommen und kann sagen, hier Möller, du hast damals Bockmist gebaut, wir nehmen dich jetzt in Regress. Und da geht es dann meistens um Dinge, dein Unternehmen gegen dich und nicht Kunden gegen dein Unternehmen. Und das ist etwas, was längst nicht alle Unternehmen für ihre Mitarbeiter übernehmen. Da muss man in der Privatsphäre zumindest drüber nachdenken und prüfen, ob man das hat oder nicht. Und das ist ein Punkt, den wir dann auf Rat von Einsprechern noch in die Normen mit aufgenommen haben.
Da haben einfach sehr, sehr viele Augenpaare drüber geschaut, ne? Und sehr viel Kompetenz ist zusammengekommen und kritisch drüber geschaut. Und das ist ja wiederum etwas, weil das ist ja natürlich ein sehr weites Feld, ne? Und es ist dann wiederum sehr individuell, ja. Also ne, arbeitet jetzt jemand als Vorstand oder hat jemand einen Jagdschein und so weiter. Also ne, diese ganzen Dinge, die dann aber auch da ja individualisiert werden mit der Norm, ja, indem man das sozusagen dann mit einbringen kann. Und dann war die Norm geboren. Wie heißt
übrigens,
denn jetzt?
Übrigens, darf ich ein Stichwort nochmal eben aufgreifen? Mhm. Entschuldigung. Individualisierung, Individualität. Ja, auch bei dieser Norm ist es ja so, es können, ich weiß nicht, wie viel zigtausend unterschiedliche Ergebniskonstellationen rauskommen. Ja, immer bezogen auf die individuelle Lebenssituation eines Kunden. Für mich hat sich das Bild zum Thema Individualität und Standard so verändert durch eine Irrsinnsgeschichte, denkt man nicht von selbst. Ich habe bei einer Veranstaltung bei DIN in Berlin den Chef der Normungsabteilung, sowas gibt es bei uns in der Branche noch nicht, aber in anderen Branchen, den Chef der Normungsabteilung von Audi kennengelernt. Und der hat mir damals berichtet, dass, so habe ich es in Erinnerung, nur jeder 2 Millionenste Audi völlig identische.
Oh. Okay.
Ja. Und das hat das im Schnitt, ja, das hat damit zu tun, dass es in den Autos ganz viele Standards gibt. Ja. Also der wird jetzt wahrscheinlich mich auslachen, wenn er mir zuhören würde, aber ja, das ist jetzt sehr laienhaft beschrieben. Mhm. Aber wenn ich die Schienen für die Sitze im Auto, ja, sowohl vom Abstand wie auch von der Machart her, wenn ich die standardisiert habe, ja, dann kann ich, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Sitze von dieser Firma, von jener Firma und Audi Original und so weiter da reinbauen. Ja, wenn auch gesponnen, die Auslässe für Stereoanlagen im Armaturenbrett, wenn die standardisiert sind, dann kann ich mir in mein Auto, weiß nicht, wie viel unterschiedliche Stereoanlagen reinwünschen. Und wenn natürlich die, was weiß ich, Radnaben und Schraubenlöcher standardisiert sind, ja, und mit den entsprechenden Felgen dazu, dann kann ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Felgen ans Auto drauf waren. So. Und ich glaube, das rechnet man dann nicht mal, sondern das rechnet man dann hoch. Mhm. Ja. So. Und da kommen, hier sind Zahlen raus, und das sind ja jetzt nur wirklich untechnische Beispiele. Ja, dann gibt es unterschiedliche Motorversionen und. Ja, und das passt alles zusammen. Automobilindustrie spricht davon Mass Customization, ja, könnte man auch sagen, massenhafte Individualisierung, ja, oder Individualisierung in der Massenproduktion. Und das funktioniert eben nur durch Standards, durch Normen.
Ja, und das ist ja aber auch ein Thema, was bei Finanzen ganz wichtig ist, ne? Weil jeder von uns ist unterschiedlich, hat unterschiedliche Ziele, aber unterschiedlichen Background auch. Und wir sagen ja so gerne, dass es im Grunde darum geht, informierte und bewusste Finanzentscheidungen zu treffen. Genau. Und dann kann eine Finanzentscheidung für den einen richtig sein, für den anderen falsch. Aber das Problem ist eigentlich meistens, wenn die Finanzentscheidungen getroffen werden, ja, auf Nichtwissen, ne, auf Basis von eben nicht vorhandenen Informationen, oder wenn Entscheidungen getroffen werden, ohne wirklich zu wissen, dass es eine Entscheidung ist oder dass auch keine Entscheidung eine Entscheidung sein kann.
Ja, genau. Als ich noch Finanzberatung gemacht habe, vor 25, 30 Jahren, da haben die Leute immer gesagt, ich kann mich da jetzt nicht entscheiden, ich bleibe immer in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Ja.
Das war dann keine Entscheidung.
Genau, richtig.
Ja. Ja, aber du hast völlig recht mit dem, was du sagst, und dann sind wir wieder beim Thema Bildung. Ja.
Ja.
Eine seriöse Analyse einer Norm den Kunden zu präsentieren, ja, ist ja auch ein Stück Finanzbildung, nämlich erstmal die Kunden aufschlauen.
Genau.
Ist nicht nur das, ist auch Vertrauen stiften, mal ganz nebenbei, vielleicht ein Punkt, auf den wir gleich nochmal kommen können, und damit auch geschäftsfördernd im Übrigen, denn Vertrauen wird uns in unserer Branche ja nur nicht in Kübeln hinterhergeschmissen. Ja. Aber es ist auch Finanzbildung, ja, den Leuten erstmal zu sagen, guck mal, nach Meinung der Experten, die Norm gemacht haben, und da liegen ja auch Algorithmen hinten dran. Ja.
Ja.
Jetzt habe ich das falsch gesagt. Nicht Algorithmen, sondern Axiome. So, klingt so ähnlich. Ja. Da liegen ja Axiome hinten dran, wie allgegenwärtige Risiken vor zukünftigen Risiken, existenzbedrohliche vor nicht existenzbedrohlichen, unvermeidbare vor vermeidbaren Risiken. Also ein Gesundheitsrisiko oder im Allgemeinen Haftungsrisiko kann ich mir eigentlich nur durch Suizid entziehen. Ja, aber wenn ich mir die Haftpflichtversicherung für das Segelboot nicht mehr leisten kann, ja, dann muss ich das Segelboot halt abschaffen. Schade, aber also, das ist ein vermeidbares Risiko. Ja, so. Also das hat schon Fundament, das ist nicht einfach gewürfelt, warum die Finanzthemen da in der Rangfolge untereinander stehen, wie sie das tun. Trotzdem muss das nicht deine oder meine Meinung sein. Mhm. Ja? So. Genau. Aber wenn du das erstmal gesehen hast, verstanden hast, dann kannst du auch sagen, also passt auf, Leute, mir ist aber viel wichtiger, das Geld für die Ausbildung, für eine vernünftige Ausbildung meiner Kinder zusammenzukriegen, als da so eine blöde Rechtsschutzversicherung zu haben. Da verschiebe ich jetzt mal die Priorisierung. So. Und das ist ja dann jedermanns Recht. Aber du machst es dann auf einer Grundlage.
Genau. Und was du eben sagtest mit der im Grunde Vertrauensdefizit, ne? Das erlebe ich auch immer wieder, wenn man zum Beispiel bei einer Netzwerkveranstaltung neue Menschen kennenlernt und ja, was macht man? Irgendwie dann Finanzen. Und man spürt regelrecht diese Entspannung, wenn dann rauskommt, nein, ich vertreibe keine Produkte, es geht mir rein um die Finanzbildung. Und dann immer, unabhängig, nein. So, und diese DIN-Norm ist jetzt eine Möglichkeit, da auch etwas Entspannung reinzubringen, ne? Indem ich einfach objektiv, ne, dieser DIN-Norm vertrauen kann und dann im Anschluss mich um die Produkte kümmere, die möglicherweise eben anhand der Analyse dann noch fehlen. Oder das kann ich aber dann selber entscheiden und ich bin eher im aktiven Modus.
Ich kann den Kunden, wenn ich mit der Norm daherkomme, sagen, Leute, das, was ich euch jetzt hier als Analyse präsentiere, ist nicht Möller-Logik, ist nicht getrieben von den Vorgaben meines Vertriebsvorstandes, ja, ist nicht getrieben von meinen Provisions- oder Vergütungsinteressen, sondern ist DIN-Norm. Und das öffnet die Kunden. Ich habe einen Bekannten hier in Heidelberg, der als Einzelkämpfer Allianz-Repräsentant, die Norm umsetzt. Die Allianz tut's ja noch nicht in Breite, obwohl sie an der Erarbeitung der Norm beteiligt war. Aber das ist nun auch ein Prozess. Das ist echt Change Management. Ja, und da ist Qualifizierung, Technik, da ist schon ganz viel auf die Beine zu stellen, um auf die Spur zu gehen. Aber der nutzt die Norm zur Analyse bei seinen Kunden und der hat mir eine E-Mail geschrieben, dass er es einfach großartig findet, wie sich alle Kunden ihm gegenüber öffnen. Und er ist nun nicht Makler, er verfügt nicht über die ganze Breite des Marktangebots, sondern er ist Ausschließlichkeitsvertreter. Mhm. Und trotzdem sagen die Kunden, Mensch, wenn wir von dir hier eine Analyse, eine objektive, neutrale Analyse bekommen, dann öffnen wir uns auch vollständig und dann legen wir dir auch alle unsere Policen, die wir bei anderen Versicherern haben, hin und damit du gucken kannst, was wir haben, wie weit wir zu dem Thema schon Absicherung, Vorsorge getroffen haben. Ja, tja, und ich meine, eine bessere Grundlage, um dann Cross-Selling, Upselling zu machen, gibt's überhaupt nicht.
Ja. Und der Kunde hat aber dann trotzdem das Gefühl, er hat es in der Hand, ne? Weil eben diese Analyse, ja, es ist ja nachzuvollziehen, ja, dass das eben im Grunde anhand von DIN geschieht. So, wie heißt denn jetzt eigentlich die DIN-Norm? Wir haben das Baby noch gar nicht benannt. Also es gibt ja unterschiedliche. Fangen wir mit der privaten Analyse an.
Genau, es gibt die DIN 77230 Basis Finanzanalyse für Privathaushalte. Mhm. Ja, die im Ergebnis am Ende aus einer Liste von 42 Finanzthemen, die der Ausschuss hintereinander gestellt hat, gegliedert in drei Bedarfsstufen, Grundschutz, Erhalt des Lebensstandards, Verbesserung des Lebensstandards, so eine Priorisierung vorgibt. Und durch Fragen, die den Kunden vorgegeben sind, also jetzt nicht in der Formulierung, aber was den Inhalt anbelangt, die dem Kunden gestellt werden müssen, um wirklich einen vollständigen Überblick über, ohne Auslassung von irgendwas, auch wichtig, man kann nichts übersehen bei Anwendung mit der Norm. Durch die Fragen, die gestellt werden, wird dann eben festgestellt, welche dieser 42 Finanzthemen überhaupt relevant sind. Davon war das eben Thema Jagdschein angesprochen. Also wenn ich nicht zur Jagd gehe, dann brauche ich keine Jagdhaftpflichtversicherung und so. Und ich muss mich mit dem Thema D&O nicht beschäftigen, wenn ich nicht irgendwo Vereinsvorstand oder dies und jenes bin und so weiter und so weiter. So. Und dann kommt eine abgespeckte, deine ganz persönliche, die sieht ganz anders aus als meine, deine ganz persönliche Liste dabei raus. Und hinter jedem Thema steht ein sogenannter Orientierungswert. Der kann gleich sein für uns, nämlich bei der Privathaftpflichtversicherung oder überhaupt allen Haftungsthemen stehen da 10 Millionen. Der ist bei anderen Themen wie Arbeitskraftverlust zum Beispiel ganz unterschiedlich. Ja, weil du dreimal so viel verdienst wie ich, ist der bei dir eben auch deutlich, ist die Ziffer bei dir deutlich höher. Was die Norm da in dem Falle macht, ist, sie legt die Rechenwege fest. Was nehmen wir zur Grundlage zur Feststellung des Orientierungswertes für den Fall des Arbeitskraftverlustes und mit welchen Rahmenparametern ist zu rechnen? Beispiel Inflation. Wenn ich beim 27-Jährigen seinen Altersvorsorgebedarf von heute ausgehend auf 40 Jahre hoch extrapoliere, weil er noch 40 Jahre Berufstätigkeit vor sich hat, dann muss ich irgendeine Annahme treffen für Inflation. Und heute ist das ja geradezu eine Einladung, da Schindluder zu treiben.
Ne? Ja.
Weil wenn ein Berater zum Kunden sagt, ey, nicht kirre machen lassen, ja, in den letzten 60 Jahren und in denen gab es auch Krisen und alles Mögliche, ist die Inflation im Durchschnitt über die ganze Zeit bei 2,1% pro Jahr gelegen. Also wenn wir so 2% ansetzen, dann sind wir ganz gut dabei. Und jemand anders, irgendwann muss ich so eine Berechnung mal anstellen, was das über 40 Jahre und 100.000 Euro eigentlich für einen Unterschied macht. Viel plastischer als hier solche Spielereien zu machen. Wenn jemand anders sagt, oh, so viel Geld gedruckt worden, also 7%. Ja, so. Und ich muss dir nicht erzählen, was es für einen Unterschied macht, dass du auf deinem Taschenrechner in 10 Sekunden ausgerechnet, was es für einen Unterschied macht, ob ich... nehmen wir mal an, 2.000, 3.000 Euro Altersvorsorgebedarf aus heutiger Sicht. Ja, wenn ich die einmal mit 2% und einmal mit 7% über 4 Jahre hochrechne, ja, da kann ich die Abschlusssummen, die ich da als Berater platzieren will, schon ganz schön manipulieren in die eine oder in die andere Richtung. Und deswegen gibt es in der Norm die Vorgabe Inflation, Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Ja. Das sind jetzt, glaube ich, im Moment gerade 1,9%, die da stehen. Das ist an diesen 2% ganz nah dran, aber von 7% natürlich weit entfernt.
Ja.
Und dann kriegt der Kunde am Ende ein Tableau, wo seine Themen mit Orientierungswerten hinten dran stehen. So, und dann ist auch Tuck. Mehr macht die Norm gar nicht, komplex genug, weil eine Vielzahl von Fragen dafür zu stellen sind. Aber dann ist Schluss. Das heißt, in Produktmerkmale, in Tarife, in Lösungen und so weiter, mischt sich die Norm überhaupt nicht ein. Ja, also auch da werden Berater überhaupt nicht in ihrer Individualität beschränkt. Ja, das heißt, sich da noch persönlich einzubringen mit deinen Vorlieben und Meinungen und so weiter, mit hinreichend Gelegenheit.
Ja, es geht um die Analyse, ne?
Analyse
und daraus auch aus der Bedarfsanalyse, um dann zu sagen, oh Mensch, das musste ich aber wirklich auf jeden Fall mich mal drum kümmern, Prio A. Und das andere ist eben, wie du schon beispielhaft sagtest, ne, Rechtsschutz ja oder nein, ist dann möglicherweise etwas individuelle Vorliebe. Ne?
Überhaupt, ja, du kannst, es kann dich als Kundin ja sowieso niemand dran hindern, ja, wenn ich jetzt dein Berater bin und ich lege dir eine Liste vor von 1 bis 23 und du sagst, ach, weißt du was, wir fangen nicht bei 1 an, wir fangen bei 23 an, ja, dann... Dann muss ich das so machen. Ich werde dir dann irgendwas hinlegen.
Ja.
Hiermit bestätige ich, ja, dass ich meinen Berater genötigt habe, von unten nach oben zu arbeiten.
Ja. Und
dann ist das dein freier Wille, weil dafür bist du.
Ja. Aber die meisten werden ja froh sein, ne? Wenn sie im Grunde so eine Priorisierung haben, wo sie sich da orientieren können. Und genau, das ist die DIN 77230. Da geht es um die private Haushaltsanalyse letztlich, Finanzanalyse. Und es gibt aber noch...
Die Schwesternorm dazu ist die 77235, die Finanz- und Risikoanalyse für selbstständige Freiberufler, KMUs.
Mhm.
Also geht es nicht um die BASF, aber um die Kleinen, bei denen ja auch privat und betrieblich oft nicht ganz so klar zu trennen ist.
Mhm.
Ja, die funktioniert ähnlich wie die 77230, wobei sie ein bisschen flexibler aufgestellt ist, was die Einordnung von Themen in die Priorisierung anbelangt, weil zum Beispiel Kfz-Absicherung ist jetzt für den Eigentümer einer Marketingagentur, der Dienstwagen vor der Tür stehen hat, was anderes als für einen Logistikunternehmer. Ja, also das lässt sich dann nicht mehr, beim Privathaushalt kann man sagen, Auto ist Auto. Ja.
Ja.
Auch nicht immer. Also da kommt die Privathaushaltsnorm schon an der einen oder anderen Stelle an seine Grenze. Wenn ich hier mitten in Heidelberg wohne und kann mich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall hinbewegen, dann ist das was anderes, als wenn ich irgendwo auf dem platten Land wohne und keine andere Chance habe, als mit dem Auto zu pendeln.
Ja.
Eingeräumt. Ich kenne auch Schlösser im Odenwald, wo ich sagen würde, das Silber und die Kunst, die alte Kunst, die da drin ist und so weiter, ist wertvoller als das marode Gebäude. Und trotzdem steht grundsätzlich in der Priorisierung immer die Gebäudeversicherung vor der Hausrat. Versicherung, weil üblicherweise in 90-95% der Fälle ist das anders. Im gewerblichen Bereich muss man da regelmäßig differenzieren, weil, wie gesagt, Auto ist für einen Logistikunternehmer was anderes als für dich und für mich.
Ja, definitiv. Genau, dann gibt es, wir haben die 77230, die 77235.
Gibt es die 77223, das ist die Risikoprofilierung für Privatanleger. Mhm. Da geht es um einen standardisierten Prozess für die Feststellung von Risikotragfähigkeit, also Einnahme-, Ausgabenrechnung, Vermögensbilanz, um Kenntnisse und Erfahrungen, um Risikobereitschaft. Ja, auch da lässt sich eine ganze Menge eine ganze Menge dummes Zeug machen. Das fängt ja schon an bei Sprache, ja. Wenn ich Risikoklasse 5 einmal als chancenreich und einmal als hochriskant bezeichnet, dann manipuliere ich die Menschen ja auch in die eine oder die andere Richtung, wenn ich jetzt mit meiner Kapitalanlagegesellschaft mehr im ganz konventionellen Bereich unterwegs bin, dann nenne ich natürlich die Risikoklasse 5 hochriskant, damit die sich alle abgeschreckt irgendwo in niedrigere Risikoklassen begeben. Und wenn ich lauter tolle Aktienfonds in meinem Portfolio habe, dann werde ich die Risikoklasse 5 als chancenreich titulieren. Also so, und darum geht's letztlich da ein bisschen. Verlässlichkeit, Nachvollziehbarkeit für die Verbraucher hinzubringen.
Sehr schön. Sehr
und dann schön. Haben wir noch die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage jetzt als ein Modul an die 77230 drangehängt. Mhm. Eigentlich von der Sachlogik her würde sie eher an die 77223 rangehören, weil ja von Gesetzes wegen eben im Rahmen der Anlageberatung nach Feststellung der anderen genannten Kriterien, die in der 223 beschrieben werden, die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen stattzufinden. Wir haben aber trotzdem uns entschieden, die an die als loses Modul, als ein Modul, das man auch da wegnehmen und dann an die 77223 anhängen kann, an die 77230 dran zu hängen, weil der Ausschuss der festen Überzeugung war und ist, dass das Thema Nachhaltigkeit auf die Dauer kein Anlagethema sein wird, sondern ein Thema sein wird, das sich über sämtliche Finanzentscheidungen erstrecken wird. Und es gibt ja schon auch Ansätze von Versicherungen, die nachhaltig sein wollen. Und übrigens auch jede Versicherung, für jede Versicherung stellt sich schon allein beim Deckungsstock die Frage nach der Nachhaltigkeit oder Nicht-Nachhaltigkeit.
Ja. Spannend. So, jetzt haben wir im Grunde einmal
die Tour d'Horizon.
Ja, genau. Und aber jetzt noch mal zum Schluss, was rätst du denn jetzt Privatpersonen? Fokussieren wir uns mal im Moment auf Privatpersonen, die jetzt zum ersten Mal von der DIN gehört haben, ganz angetan sind, meinen, Mensch, das ist doch irgendwie was, ja, unabhängig, objektiv, transparent, die Finanzen zu ordnen. Was ist der erste Schritt?
Ich hätte jetzt gesagt, bei uns auf die Website gehen und auf der Beratersuche mal gucken, ob man in seiner Nähe nicht einen Finanzberater findet, der die DIN-Normen zum Einsatz bringt. Ich hätte dann als zweites mein Buch kaufen, das ich mit Holger Rode gemeinsam geschrieben habe, im Titel Financial Wellness, wo wir an der Norm entlang, Financial Wellness, da sind wir ja beim Thema.
Wir sind ja beide sozusagen im Financial Wellness-Bereich unterwegs.
Ja, genau.
Ein bisschen unterschiedlich, aber vom Geiste her doch sehr, sehr nah und eng beieinander.
Genau, ja. Aber wir wissen ja beide, Financial Wellness ist in den USA die Überschrift für Arbeitgeber, stellen Arbeitnehmern Instrumente zur Verfügung im Rahmen von Corporate Benefit Programmen und so weiter, mit denen sie sich Klarheit über ihre finanzielle Situation verschaffen sollen, weil die ja dann eben nachts durchschlafen. weil sie entspannter sind, dann fangen wir wieder ganz am Anfang unseres Gesprächs und weil sie entspannter eben produktiver sind und damit das Unternehmen auch profitabler werden kann. Da gibt es Studien in den USA, die das belegen.
Genau.
Und das beste Instrument dafür, sich Klarheit über die finanzielle Situation zu verschaffen, auch ohne Angst zu haben, will derjenige, der mir jetzt gerade hilft, Klarheit zu erlangen, mich möglicherweise in eine bestimmte Richtung manipulieren. Ja, die beste Möglichkeit dafür, so eben wirkliche Klarheit zu erlangen, ist diese, für Privatpersonen, diese Norm 77230. Und wir haben deshalb dieser Titel Financial Wellness. Wir haben eben jetzt ein Buch geschrieben, wo man entlang der 77223 ja, was du hast und was du bist. Also wie ist denn eigentlich deine Liquidität? Kommst du über die Runden? Wie ist deine Vermögensbilanz? Und so weiter, bis hin dann zu den 42 Themen und hinten raus dann auch Ratschläge zu Produkten. Es gibt ja Mindestanforderungslisten, wissen die wenigsten Menschen, von Verbraucherschutzorganisationen, Bund der Versicherten, Stiftung Warentest und so weiter, was in einer Haftpflicht oder einer Hausratversicherung oder so mindestens enthalten sein sollte. Auch ein ganz spannendes Thema. Also wir könnten noch eine Weile noch eine Weile länger machen. Also jedenfalls, das ist auch so ein Marsch mal an den Normen entlang. Ich hoffe, denke, ganz locker geschrieben, dass man da auch ein bisschen. Wir haben sogar ein paar Entspannungsübungen zwischendrin. Also Leute, so haben wir das im Buch auch geschrieben, ja. Ihr habt überhaupt keinen Schmerz damit, ja, euch im Fitnessstudio, da sind wir ja auch bei Fitness, Wellness und so weiter und so weiter, zu quälen und euch Torturen zu unterziehen, ohne Ende, ja, um am Ende zu sagen, wow, tschakka, ja, so. Was hindert einen eigentlich dran, sich im finanziellen Bereich mal ein paar Torturen zu unterziehen, um sich anschließend tschakka zu fühlen, ja, ohne. Also ja, und du hast natürlich recht, die dritte Möglichkeit, wir haben auch eine Domain, financial-wellness.com, und da findet man ziemlich weit oben, wenn man runterscrollt, auch eine Möglichkeit, an der Norm entlang, ganz, finde ich, ganz spannend gemacht, ganz nett gemacht und auch so, dass man dann nicht nach 3 Minuten keine Lust mehr hat und wieder aussteigt. So eine Selbstanalyse zu erstellen. Fällt mir übrigens ein, den muss ich noch loswerden. Mein lieber Kollege Matthias Grellert ist gerade mit Alex Tessmann, einem Makler aus Dresden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der selbst leidenschaftlicher Gamer ist und als Kunden Gamer hat. Mhm. Deswegen ist seine Marke auch Versicherungsgeek. Ist mit die zwei sind damit beschäftigt, gerade ein Serious Game zu entwickeln, wie man spielerisch seine Informationen hier und da und da und da droppen kann und am Ende kommt eine Finanzanalyse nach der Norm raus. Wir ziehen an allen Strippen.
Ja, sehr gut. Nein, das ist ja auch so. Das ist ja auch etwas, wo wir uns für engagieren, ne? Das Thema Finanzen aus dieser grauen, traurigen Ecke zu bringen und ganz entspannt anzugehen und wollen
damit ja auch hervorragend macht, bunt und lebhaft und spannend. Das hat uns ja auch zusammengeführt.
Genau, das hat uns zusammengeführt. Und jetzt würde ich sagen, wir verabreden uns mal für eine Nachfolge-Episode, weil noch einige Themen doch da sind. Aber für heute erstmal ganz herzlichen Dank. Liegt dir noch etwas auf der Seele? Möchtest du noch etwas loswerden?
Ja, nur ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, mal in so angenehmer Atmosphäre hier ganz viel über DIN, über Normen im Allgemeinen, über unsere Normen zu erzählen. Ich glaube, das sind Möglichkeiten, wenn jemand das schafft, bis zum Ende zuzuhören, vielleicht auch zu dem ganzen Thema ein bisschen andere Wahrnehmung und Meinung zu bekommen. Und da, ich muss das nochmal sagen, die Normen haben das verdient. Ja. Wir kriegen das gar nicht mit, wo um uns rum von Tischgrößen, Höhen, Stühlen und so weiter, überall Normen verarbeitet sind und unser Leben wäre ein gänzlich anderes und zwar schlechteres, definitiv weniger sicheres, weniger einfaches, wenn es die nicht gäbe.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort und damit nochmal ganz herzlichen Dank. Und wer jetzt Lust bekommen hat, sich mit den Normen auseinanderzusetzen. Wir werden die Links in den Shownotes natürlich noch für euch notieren. Und für alle Arbeitgeber, die jetzt auch aufgehorcht haben und ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern etwas Gutes zu tun, da auch gerne melden. Da haben wir auch durchaus die ein oder anderen Programme gerne entlang der Norm. Und damit herzlichen Dank fürs Zuhören und alles Gute und bis bald.